Stadtland. Stadtland.
Der Podcast.
Stadtland.
Stadtland schwul, dein queerer Podcast aus Berlin. Mein Name ist Patrick Hess.
Und mein Name ist Florian Kunze-Forrest.
Der Flo hört sich immer noch ganz anders an.
Kleine Erkältung.
Kleine Erkältung. Deshalb klingt Flo jetzt auf einmal so tief.
Genau.
Ja, wie ihr hört, ich würde eigentlich schon sagen, Podcast-Veteranin eingeladen. Ja, schon ganz oft zu Gast. Und zwar die liebe Biene. Hallo, Biene.
Hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder Gästin sein darf.
Ja, Ersatz für Flo. Aber im Herzen ist er doch dabei, oder?
Auf jeden Fall. Flo ist immer im Herzen dabei.
Aber ich finde es schön, auch mal in Austausch zu gehen mit anderen Menschen und einfach auch mal mit Frauen im Austausch zu sein im Podcast. Das bringt auch nochmal so einen anderen Wind ein bisschen rein.
Ja.
Ihr wisst ja schon ein bisschen, was das Thema ist, auch von der Episodenbeschreibung. Wir sprechen ja heute ein bisschen über Sichtbarkeit. Aber bevor ich mit Sichtbarkeit und dem Thema anfangen möchte und auch dein Input dazu haben möchte, weil wir ja als queere Menschen immer um Sichtbarkeit kämpfen, aber manchmal uns auch die Sichtbarkeit vielleicht zu viel ist und manchmal wollen wir ja auch unsichtbar sein, habe ich dich ja als Fußball-Expertin hier und ich muss eine kleine Story erzählen von zu Hause.
Und los.
Und los. Also, ich komme ja aus dem Dorf, aus dem Schwarzwald. Mhm. So, Fußball ist ja der großes Thema, 800 Seelendorf, aber ich konnte mich selber nie mit identifizieren, wahrscheinlich, weil das einfach zu, keine Ahnung, heteronormativ von meiner Sicht damals als schwuler kleiner Junge auf dem Dorf. Irgendwie war das nie meins und habe das nie gespielt, aber mein Bruder war da sehr gut drin und Papa Fußball und so. Und mein Neffe spielt jetzt auch Fußball und zwar in der AHA. AHA sind so die Alten. Mm, und der ist jetzt aber erst 18 und der ist halt, bei den ganz Großen. Gibt es da A? Ist A das Größte?
Also die A-Jugend kenne ich.
Ah nee, okay, nee, der ist jetzt bei den Erwachsenen, da gibt es irgendwie was anderes, egal. Ja, okay. Und dann habe ich mir ein Spiel angeguckt und dachte so, na, gehst du mal mit auf den Fußballplatz? So meine Nichte geschnappt und er spielt dann und dann mein Bruder war dann da und seine Frau und ich kannte auch so ein paar Leute noch von früher und dann ich so, okay, was mache ich da jetzt auf dem Fußballplatz? Und da stand ich daneben und habe mir das so angeguckt und habe, na klar, gar keine Ahnung. Ich bin immer dorthin gelaufen, wo einfach der Ball war.
Ach, du hast mitgespielt.
Ich dachte, nicht mitgespielt, ich habe zugeguckt, aber so. Ich bin dann mitgelaufen, weil entweder ist alles nur vor einem Tor passiert, für 15 Minuten und dann irgendwann war es mal alles vom anderen Tor und dann standen die immer da und dachte, es ist doch langweilig, ich will da gucken, was passiert. Hab mir die jungen Männer alle angeguckt und dachte so, ja, da gibt es schon ein paar dabei, die sind schon ganz sexy, aber war jetzt nicht so, wo ich dachte so, oh, richtig super cool und hab dann angefangen. Die Leute schreien ja ganz viel und jeder hat eine Meinung und dann wird geschrien und und ich habe ja keine Ahnung, was ich schreien sollte. Aber ich dachte, ich war so drin. Ich dachte so, oh, ich fühle das und ich muss jetzt auch irgendetwas schreien und habe dann irgendwann angefangen mitzuschreien, aber da ich ja keine Ahnung hatte, was es war, habe ich erstmal angefangen, irgendwie stimmlich irgendwie dann, keine Ahnung.
Einfach laut zu sein,
einfach auch so tonal mitzumachen. Fand meine Nichte super lustig, fand mein Bruder super lustig. Was auch geil war, mit Fußball habe ich immer assoziiert, hey, da trinken die Bier, die an der Seite sind, gar nicht. Mein Bruder kam an mit einer schönen Rosé-Weinschorle und dann hat er hier verteilt Rosé-Weinschorle und je mehr Rosé-Weinschorle kam und ich da am Fußballplatz stand und sozusagen mitgeschrien habe, dachte ich so, okay, es war dann irgendwie 2-1 gegen meinen Neffen und dachte ich so, wie könnte ich einen Mensch rausbringen durch meine Stimme, was ich schreie, dass ich halt irgendwie, ja, irgendetwas Positives rausgebe.
So Affirmations.
Affirmations. Ja, und dann habe ich irgendwann mal Dinge geschrien wie, nieder mit dem Patriarchat. Hab geschrieben, viva la vulva.
Geil.
Und die Leute waren alle sehr perplex, weil das halt nicht irgendwelche Fußball-Phrases waren, sondern ich habe einfach, ja, Empowerment, Female Empowerment auf dem Fußballplatz gechannelt und habe das einfach mal rausgeworfen. Und dann hat mein Bruder irgendwie gesagt, du musst mal langsam mal ein bisschen still sein, weil auch als Zuschauer kann man irgendwie eine rote Karte, das habe ich nicht verstanden, kann man eine rote Karte kriegen oder irgendwie?
Naja, du kannst irgendwie des Platzes, also ne, des vor allen Dingen dann erweiterten Platzes vielleicht verwiesen werden,
okay.
Aber ich glaube nicht, wenn du solche Parolen brüllst. Also dann wird man eher nicht.
Auf jeden Fall haben alle gelacht und haben dann gedacht, da stand hier der schwule Onkel, der zu Besuch ist auf dem Dorf und feuert seinen Neffen an. Und ich weiß nicht, ob es meinem Neffen peinlich war oder nicht. Und ich glaube, den Mensch drum war es manchmal ein bisschen peinlich. Mir überhaupt gar nicht. Weil ich so dachte, jetzt fühle ich es mal. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Mit einer Weinschorle, einer Rosé-Weinschorle. Die wurden auch immer aufgefüllt. Ich hatte kein Geld dabei, aber plötzlich standen so viele Menschen um mich rum und ich wurde eingeladen und wieder eingeladen. Und da dachte ich so, so kann's Leben sein. Enjoying the life. Und da dachte ich so am Ende, ja, also jetzt auf dem Fußballspiel würde ich auch nochmal wieder gehen.
Ja, du hast ja auch so einen Special Spice reingebracht, merke ich gerade. Ich bin, glaube ich, so verwirrt wie die Leute da vor Ort gerade, weil, also Roséwein, kann ich hier sagen, ist jetzt wirklich nicht so das Standardgetränk beim Fußball. Also es ist schon eher Bier, denke ich. Mhm. Also ich kenne mich ja nicht so aus, ich trinke selber nicht. Mhm. Aber ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dir dann den Wein gebracht haben, weil sie zwar solche Parolen noch nie gehört haben, aber das weiter unterstützen wollten und du vielleicht mutiger wurdest. Na,
die kamen schon mit einem Wein an und dann hieß, willst du auch einer? Da dachte ich so, ja. Und die trinken dann anstatt Bier, also mein Bruder und seine Frau und die ganzen befreundeten Menschen, die saßen dann da und haben ihr Weinschorle getrunken. Da dachte ich so, das ist so next class. Ah. Und dann wurde ich eingeladen, wo sie gesagt haben, du musst unbedingt mit zum Ringen kommen.
Da war ich auch gespannt, was sie da trinken, was man da brüllt, genau. Aber du wirst einfach brüllen, was du immer brüllst.
Und es war eine sehr tolle Erfahrung und ich habe dann nachher auch noch es gibt ja zwei, die rumrennen, einer ist rumgerannt, ist der Schiedsrichter, genau,
Linienrichter.
Der ist nicht rumgerannt und dann kam der so an und hat immer geguckt und dachte ich so, naja, ich habe ja keine Berührungsängste. Ich so, hast du gut gemacht, obwohl die verloren haben, ich zum anderen Team, hab dem den Fistbump und der hat richtig cool reagiert.
Ach, vielleicht der Trainer. Also es gibt Linienrichter.
Nee, es war nicht der Trainer, es war der Schiri.
Der Schiri, der auf dem Feld läuft.
Genau,
okay.
Und der hat dann auch super cool reagiert und hat mich dann auch noch ganz nett angelächelt und dann kam nachher so, ob der mit dir geflirtet hat. Und ich so, da habe ich jetzt gar nicht, also… Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, weiß ich nicht. Hey, vielleicht hört er das und sitzt auf dem Dorf und kann sich an mich erinnern. Er kann gerne meine DMs leiten. Aber da dachte ich so, ja, also wenn du Fußball schaust, wie sieht es bei dir dann aus? Also nicht so mit…
Also ich trinke keine Weinschorle und ich brüll aber auch schon. Aber dann habe ich nicht so den Kopf für Parolen, sondern dann brülle ich schon vielleicht mal… Also häufiger eine Spielerin an, so geh durch, mach das alleine und so. Also so im Moment. Aber ich… sitze da meistens in Stadien, wo mich die Spielerin auf jeden Fall nicht hört. Okay. Also ich auch weiß, ob ich hier brülle oder nicht. Sie wird trotzdem ihr Ding machen. Soll sie natürlich auch. Aber ich finde es gerade so super spannend. Also wir sind ja beim Thema Sichtbarkeit und sind jetzt schon gleich zum Fußball gesteppt. Und ich finde gerade den Zusammenhang so lustig, weil Fußball ja die Sportart Nummer 1 ist.
Sehr, sehr sichtbar. Ja.
Und es ist aber offensichtlich vom… Wer heißt wie, was wird überhaupt gespielt, was mache ich überhaupt als zuschauende Person, so an dir vorbeigegangen ist. Das finde ich super interessant, weil so, also verrückt, dass du da noch nicht so die Berührungspunkte hast, weil ich glaube, dem kann man gefühlt gar nicht entkommen, zumindest dem Männerfußball nicht. Und deswegen finde ich das super spannend, dass das bei dir noch nicht so ist.
Ja, ich habe halt keine Ahnung, wenn die irgendwas geschrien haben und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Foul war oder ein Abseits oder keine Ahnung, was es da noch für Begrifflichkeiten gibt oder warum der jetzt was falsch gemacht hat, wenn man da so rumrennt. Und da hat ja, auf dem Dorf hat ja jeder eine Meinung, wo ich denke, ich würde da nicht stehen wollen würde und mich von irgendwelchen alten Männern da anschreien lassen würde, wo ich so denke, eigentlich ist es auch ein bisschen respektlos. Also nicht respektlos, aber ich würde mich da schon ganz schön eingeschüchtert fühlen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber meistens sind die Menschen auf dem Feld, die Fußball spielen, das alles gewohnt von klein an. Also ob da jetzt Mami, Papi irgendwie ihrem Sohn oder Tochter, also ihrem Kind irgendwie unterstützend was hinrufen oder dann sagen, oh, böser Schiri, mein Kind wurde hier gerade ungerecht behandelt, da geht es ja schon los und dann zieht sich das die ganze Karriere, denke ich mal, und dann, ich weiß nicht, ob du es beobachten konntest, aber die am lautesten schreien, sind meistens die, wo man sagen würde, okay, du hast vielleicht einen Fußball das letzte Mal vor 20 Jahren irgendwie
gespielt. Ja, das kann schon sein. Oder ich habe noch nie Fußball gespielt aktiv und ich habe am lautesten geschrien. Also da passt es auch auf mich.
Ja, gut, aber du hast ja offensichtlich nicht gepöbelt und offensichtlich nicht irgendwelche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin, das weiß ich nicht, in Frage gestellt. Und das sind ja meistens die, die Situation, die angepöbelt und angeschrien werden.
Ich habe auf jeden Fall, weißt du, wie sagt man da, ich habe so Schmecklehaune gekriegt, der mir sage. Und wo ich so sagen würde, ich würde es mir wieder angucken, aber eher mit diesem Wein und dieses ganze, weißt du, so ein bisschen, einfach ein bisschen schreien, ein bisschen Energie. Es hat auch was, wenn man so die Arme hochreißt, und auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Es ist sowas von, irgendetwas kann mal raus, irgendwas findet einen Kanal.
Voll.
Und dann ist es nicht so, boah, mich interessiert der Sport, sondern das Event drumherum fand ich eigentlich ganz geil.
Du dann, also ich, wir werden da vielleicht heute noch ein paar Mal drauf zurückkommen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, dass ich dich dann mal mit in eine VIP-Area bei einem Frauenspiel mitnehmen möchte, weil da ist es, da hat man auch dieses Gefühl, da ist es auch nicht so doll unangenehm, sondern da ist es eher wirklich so ein positives Schreien und vielleicht auch mal irgendwie die Schiedsrichterentscheidung in Frage stellen, aber es ist nicht so ein aggressives Bejubeln und so ein feindliches Jubeln, was ich eben oft bei Nicht-Frauenfußball mitbekomme. Und du könntest da auf jeden Fall auch dein Rosé trinken.
Ja, es war ja Rosé-Schorle, von daher, aber es waren schon einige. Und mit, würdest du sagen, also es ist generell Frauenfußball ruhiger, die Menschen, die dort zuschauen?
Also so würde ich das nicht sagen. Aber ja, das denke ich schon. Natürlich ist genau die gleiche Leidenschaft und genau der gleiche Wille, dass das eigene Team gewinnt, genauso da. Aber ich sag mal so, die besuchenden Personen sind irgendwie ja nicht so auf Krawall und nicht so auf, wir müssen jetzt bis aufs Blut unseren Verein stolz machen und uns dann noch nebenbei prügeln oder Pyro zünden und alles kaputt machen, nur weil unser Team nicht gewonnen hat. Also es ist so, es ist nicht so aggressiv. Es ist aber trotzdem mit einer großen Leidenschaft und mit einer großen Lautstärke und du sitzt da echt im Stadion und hast halt Dauergänsehaut. Also das ist so krass. Und das, obwohl ja bei den Frauenspielen leider nicht so viele Zuschauende da sind.
Da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit. Was glaubst du, woran liegt's?
Ja, das hat viele, viele Gründe. Und ich glaube, dass tatsächlich Sichtbarkeit zu, wie soll ich sagen, Normalisierung führt oder zu Gewohnheit führt. Und wenn eben Fußball der Frauen mehr Sichtbarkeit bekommt über verschiedenste Möglichkeiten und Kanäle, dann, und das kennen wir aus queeren Themen und anderen Sachen, die eben weniger sichtbar sind als gesellschaftlich normalisierte Sachen, dann wird es auch dazu führen, dass viel mehr Leute einfach so dieses mitbekommen und dann wird das irgendwann so ein Rauschen und dann muss es nicht noch Menschen geben, die dazu immer noch einen dummen Kommentar abgeben und dann wird es so für alle, so wie Fußball der Frau, der Herren normal ist und so eine Selbstverständlichkeit hat, so eine Selbstverständlichkeit bekommt der Frauenfußball durch Sichtbarkeit. Und wenn das passiert ist, dann gibt es da dann, also einer der Wege, dass dann auch die Stadien voller werden, dass mehr Leute Geld investieren, dass also ne, Sichtbarkeit ist ja immer so mit das größte Thema. Und das ist halt beim, also wir kennen es ja aus allen Sportarten und aus allen Dingen im Leben, wo ich sag mal nur Frauen oder ich sag mal, wenn das Menschen machen, die nicht Männer sind, dass das eben grundsätzlich schon mal weniger Sichtbarkeit bekommt.
Und wenn es dann Männer sind, die nicht weiß sind und cis sind, dann ist auch nochmal so eine Sache.
Ja, und hetero.
Und hetero. Eine lustige Fußballgeschichte, die dir passiert ist? Also ich weiß nicht, ob das so lustig war. Ich fand die Situation einfach nur so komisch. Aber ich habe mich gut verhalten. Du wärst nicht peinlich berührt.
Überhaupt nicht. Ich fand das super toll. Also wie gesagt, wenn du zu einem Spiel der Frauen kommst, ob das jetzt Bundesliga, irgendein Champions-League-Spiel oder selbst hier in Berlin können wir auch zu einer Regionalliga gehen. Wenn du da mitkommst und sowas brüllst, fände ich das großartig.
Geil.
Und ich sage dir, beim Frauenfußball würde das auch nicht komisch ankommen. Das wäre niemandem unangenehm. Das würden alle unterstützungswürdig finden.
Ich glaube, die fanden es alle lustig auch dort, aber ich weiß nicht, ich habe niemanden gefragt, ob es unangenehm ist. Aber hast du so eine lustige Fußballgeschichte, wo dir so einfällt, was das lustigste oder awkward Moment war, wo du so dachtest, so, okay, da gehst du über deine Grenzen?
Da fällt mir sofort mein allererstes Fußballinterview ein. Also es gibt sicherlich viele lustige und awkward Situationen, aber mein allererstes Interview als Reporterin war mit der Alexandra Popp. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Poppy wird sie genannt. Mhm. Das ist die Nationalspielerin seit Jahren und wirklich ein absolutes Ausnahmetalent und so das Gesicht für den Fußball der Frauen. Und ich hatte ja durch einen Zufall diesen Job als Reporterin beim VfL Wolfsburg während ihres Trainingslagers ich möchte sagen, gewonnen. Also ich habe mich da beworben für diesen Job. Dann habe ich das bekommen und hatte in meinem Leben noch nie ein Mikro in der Hand und eine Kamera vorm Gesicht und habe noch nie jemanden so interviewt. Und dann kamen wir also da an, die hatten in Portugal ihr Trainingslager und dann sind wir da also hingeflogen und so und dann kamen wir da an und der Koffer war noch nicht mal im Zimmer und ich sollte aber schon so das erste Interview mit Poppy führen und da wurde ich dahin begleitet, sie stand dann schon da und dann war so eine Kamera auf mich gerichtet und Licht und ich hatte ein Mikro in der Hand und sollte jetzt Poppy interviewen und ich stand halt wirklich da. Ich glaube,
warst du Fan von Poppy vorher auch schon?
Also ich kannte sie, es war jetzt nicht so Fan, aber ich wusste, was das für eine
krasse Persönlichkeit ist.
Genau, und was das für eine Bedeutung hat und dass ich jetzt mit dieser Person ein Interview führe und das ja auch noch nie vorher gemacht habe und gar nicht weiß, ob ich das kann oder so. Und dann stand ich neben ihr, sie ist ja auch sehr viel größer als ich, was nicht schwierig ist, weil ich nur 1,60 groß bin, und stand neben ihr und ich wette, man kann dieses Video noch finden. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Ich habe auch meinen Oberkörper nicht so zu ihr hinbewegt, um mich wie normale Menschen zu unterhalten. Und habe meinen Arm nicht bewegt, habe das Mikrofon ganz steif gehalten. Es ist wirklich so unangenehm. Und ich stand da wirklich da und dachte so, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Und warum haben die so ein Vertrauen in eine fremde Person, die das noch nie gemacht hat und lassen jetzt mit Poppy ein Interview machen? Also da bin ich mal gespannt, ob ich das nochmal finde, das Video. Das ist auf jeden Fall was, wo ich direkt über meine Grenzen gegangen bin, wo ich nicht mal wusste, dass die da sind, aber die sofort da waren und was halt richtig awkward ist. Und dann gibt es 1000 andere verschiedene, wo ich mal zu frech war und bei einem Champions-League-Spiel als Reporterin ein bisschen zu doll auf den Rasen gegangen bin. Da lief das Spiel noch nicht, also das würde ich natürlich nicht machen, aber da gibt es halt trotzdem so abgegrenzte Bereiche, wo bestimmte Medien halt hinlaufen dürfen und andere halt nicht. Und ich bin gefühlt so durch den Mittelbogen gelaufen, um noch schnell eine Instagram-Story aufzunehmen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, da war ich auf jeden Fall ein bisschen frecher. Und ich habe auch mal die Chance bekommen, mit den Wolfsburgerinnen so ein paar kleine Spielchen zu machen für so ein bisschen lustigere und bewegtere Sachen. Und da haben wir so Fußball, Golf gespielt und ich habe wirklich absolut 0,0 Ahnung von Golf, wie man Golf spielt, was die Regeln sind. Ich habe keine Ahnung, ich kann es auch nicht. Und bei Fußball, Golf hat man eben anstatt mit einem Schläger den Ball zu schlagen, hat man den geschossen und ich kann halt auch auf gar keinen Fall gut schießen. Und dann war der Ball irgendwie von mir oder von einer anderen Person, ich weiß es gar nicht mehr, im Wasser gelandet. Und ich kannte die Regel nicht, dass man erstens nicht den Ball von der anderen Gegenspielerin, sag ich mal, anfasst, so dass man das nicht macht und dass man ihn auch nicht von irgendeiner Stelle irgendwie wegbewegt, damit man ihn woanders hinlegen kann, damit dann weitergespielt werden kann.
Dann musstest du ins Wasser?
So, nee, aber ich habe halt super frech diesen Ball genommen und ihn einfach so 1,5-2 Meter von der Stelle, wo er eigentlich hätte liegen müssen, weggetragen und da hingelegt und alle haben mich angeguckt und dachten so, was macht sie denn da? Einfach, weil ich es nicht wusste, dass man das nicht macht, sondern dass der dann da und da irgendwo hingelegt oder fallen gelassen wird oder wie auch immer. Mhm. Und ich habe ihn erstmal weggetragen und irgendwo hingelegt. Also viele Situationen.
Ja. Aber ich finde schön, dass Poppy Your Cherry gepoppt hat, deine Moderations-
Voll.
Das wäre mal ein nächster.
Das weiß sie gar nicht.
Ja, das müsste man, wenn das nächste Mal sie im Interview da ist, könntest du sagen, hey, weißt du, Poppy, du hast meine Cherry gepoppt, meine Moderations-Cherry. Und dann lacht sie bestimmt, dann habt ihr schon einen Opener und dann.
Voll krass, ja, das werde ich immer sagen. Es könnte sein, dass ich jetzt in den kommenden Tagen sie sogar treffe.
Ja, dann sag ihr das. Kannst du sagen, gell, kommt von mir.
Crazy. Das ist eine ganz tolle Person. Die ist auch super sympathisch, ja. Das findet sie bestimmt lustig.
Hm. Zum Thema Sicherheit. Zwar sagt
Sichtbarkeit. Sicherheit können wir auch drüber reden.
Ja, Sichtbarkeit. Aber Sichtbarkeit. Sagt dir Harvey Milk was?
Nein.
Harvey Milk ist ein US-amerikanischer Aktivist. Da gibt es auch einen ganz tollen Film von Hollywood dazu. Und der hat in San Francisco ganz viel für die LGBTQIA+-Community gefightet, als das noch illegal war. Ich weiß gar nicht, ob das zum selben Zeitraum war, als Stonewall passiert ist und alles. Und er hat ein Zitat gesagt zur Sichtbarkeit. Und er hat gesagt, give them hope. Give them a vision of possibilities of a better world. Give them a glimpse of what it could be like if we all stood up and fought for our rights. Visibility is the key. Visibility is the antidote to fear. Visibility is the platform for change.
Hm.
Glaubst du, die hörenden Menschen verstehen das, was wir gesagt haben?
Ja, ja, ich denke schon. Denkst oder schon. Meinst du jetzt, dass wir es übersetzen sollten?
Ich weiß nicht, sollen wir es mal reinwerfen? Was hast du denn darunter verstanden, also, was er gesagt hat?
Was mir auf jeden Fall sofort in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Visibilität, also Sichtbarkeit, das Gegenteil von Angst ist.
Hm.
So, das ist mir jetzt sofort erstmal hängen geblieben. Und das fühle ich sehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Gegenteil ist, aber ich glaube, dass Sichtbarkeit Angst bekämpft oder Angst kleiner werden lässt. Hm. So, das fühle ich auf jeden Fall schon mal direkt.
Hm. Ja, ich habe auch mich lange damit auseinandergesetzt und habe erstmal überlegt, so, was bedeutet Sichtbarkeit für mich? Was heißt es, sichtbar zu sein? Und dann habe ich so für mich gemerkt, hey, es gibt ja die unterschiedlichsten Bereiche, wo ich sichtbar sein kann. Und es gibt auch, ja, wie ist Sichtbarkeit? Es hängt ja immer zusammen, in was vom Kontext du auf Sichtbarkeit gehst. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen geguckt und habe so ein bisschen Research gemacht und habe so ein bisschen gedacht, wo sind Dinge, wo man sichtbar sein kann? So, und die Bereiche sind halt sehr unterschiedlich und es kommt immer darauf an, ja, wie ich schon gesagt habe, in welchem Kontext du das siehst. Und letztendlich heißt Sichtbarkeit, wie gut oder wie leicht etwas gesehen wird. Das ist eine Definition von Sichtbarkeit. Wenn wir jetzt mal auf die Physik gucken, heißt Sichtbarkeit, ein Licht auf ein Objekt wird reflektiert und das Auge nimmt es wahr.
Mhm.
Ganz easy.
Ja.
Das ist in der Physik. In der Technologie fand ich auch spannend, wie leicht kann ein Benutzer Informationen und Funktionen nutzen und kann auf diese zugreifen? Und da dachte ich immer, Sichtbarkeit so in diesem Technologie-Aspekt, das ist ja schon irgendwie abhängig. Kann der Benutzer es so benutzen? Ist er dazu fähig dazu? Und kann das dann aber auch nicht beeinflusst werden von den Leuten, die es nutzbar machen?
Aber vielleicht ist dann das Ziel in der Technik, dass quasi eine große Sichtbarkeit von Dingen, die man benutzen soll, erreicht wird, wenn sich alle wirklich im Punkto Sichtbarkeit so anstrengen, dass das für alle nutzbar ist.
Guck mal, ist gut, dass du da bist. Ob diesen Zusammenhang Flo mir erklären konnte, das weiß ich nicht. Im Marketing. Mhm. Eine Marke oder Zielgruppe wird sichtbar gemacht und die wird uns bewusst gemacht. Dass sie da ist.
Das sagt, glaube ich, den meisten gerade, oder damit können die meisten gerade sehr viel anfangen und haben so bestimmte Bilder im Kopf wahrscheinlich.
Mhm. Soziale Interaktion sichtbar, die Wahrnehmung von Personen untereinander, es geht um Anerkennung, Beachtung und ja, im meisten Fall sind es irgendwelche sozialen Gruppen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen.
Mhm.
Was glaubst du, viele Menschen, wenn wir jetzt uns als Queere, ja, als Queers sehen, wie denkst du, wie sichtbar sind wir im Moment?
Also das würde ja gerade die letzte Definition, so als soziale Gruppe, würde ich das jetzt mal unter diesem Punkt betrachten, wie sichtbar sind wir? Also ich glaube, es kommt tatsächlich in diesem Fall natürlich darauf an, wer wird gefragt, wie sichtbar wir sind. Wir als queere Menschen, die sich hier gerade unterhalten und sich fragen, sind ja sehr aktiv in der queeren Bubble und sehen natürlich auf verschiedensten Kanälen und in unserem Leben ganz viele queere Menschen. Ich bin mir aber sicher, dass wenn du jetzt jemanden von deinem Fußballspiel auf dem Platz da fragst und den fragst, wie sichtbar sind denn queere Menschen, dass der das nicht so sehen wird. Also wir beide bewegen uns ja sehr in queeren Kreisen, die Person vielleicht nicht. Und die Person würde uns vielleicht sagen, ach naja, im Juni und Juli, da sehe ich oft mal so ein paar Flaggen und ich weiß, dass es vielleicht auch schwule Menschen gibt. Und damit meine ich jetzt auch wirklich nur schwule Menschen, weil ich
das immer wieder
glaube,
eine Sichtbarkeit.
Genau, mhm. dass eben sehr viel queere Personen sehr bei Menschen, die nicht so da drin stecken, eben sehr häufig eher von den schwulen Männern, also auf diese Gruppe reduziert sind.
Total.
Und genau, und deswegen ist es schon mal abhängig davon, wer beantwortet diese Frage. Und was ich aber persönlich aus meinem Leben sagen kann, dass als ich so 17, 18 war oder bis ich so 17, 18 war, gab es in meiner Welt keine queeren Menschen. Also ich habe die nicht gesehen, die waren nicht sichtbar.
Mhm.
Und ich habe nur durch einen Zufall bin ich in diese queere Welt gekommen, als in meinen, ich habe das auch schon öfter mal in anderen Podcasts oder so erzählt, dass ich ja Handball gespielt habe und da kamen zwei Frauen zu uns ins Team und die meinten so, ja, wir kommen zu euch, aber wir sagen euch gleich, wir werden bald heiraten, wenn das okay ist, würden wir eben zu euch kommen.
Mhm.
Und ich dachte so, obwohl ich nie queere Menschen gesehen habe, nie Schwule, nie Lesben, auch nichts anderes, habe ich mir so überlegt, hä, warum erzählen die uns, dass die heiraten und warum sollte das ein Problem beim Handballspiel sein?
Mhm.
Und jetzt im Nachhinein, wo ich so viel, viel älter bin, denke ich mir so, wie geil ist es eigentlich von mir, dass das für mich gar kein Problem war.
Kurze Frage, haben die sich so vorgestellt, dass sie beide einzeln heiraten oder dass sie als Paar heiraten?
Als Paar.
Okay, weil ich dachte nämlich so, naja, wenn zwei Mädels reinkommen und sagen, ja, habt ihr ein Problem, ich heirate nächste Woche und dann sagt die andere, ja, ich heirate auch nächste Woche.
Dass
man dann so denkt,
also das
okay.
haben die extra gesagt, okay. damit sie eben dem aus dem Weg gehen, dass es vielleicht eben Menschen in diesem Team gibt, die das nicht in Ordnung finden, weil dann wären sie nämlich nicht in das Team gekommen. Also sie haben das extra so, wie so eine, ich würde fast sagen, Warnung und so
Triggerwarnung
und so, genau. Und ich fand es total krass, also jetzt im Nachhinein fand ich es total krass, dass ich so dachte, hey, warum sollte das ein Problem sein, wenn die heiraten, dann können die doch trotzdem Handball spielen. Also ich habe es gar nicht verstanden, dass das ein Problem sein könnte, was ich im Nachhinein toll finde, weil es für mich eine komplette neutrale Aussage war, ja.
Mhm.
Und dann hat die eine mich halt zu meiner ersten Lesbenparty gebracht und hat er gefragt, willst du mal mitkommen und so? Und ich so, ja klar, habe ich voll Interesse und so. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich wirklich einfach nur noch so feiern gegangen. Ich mache die Geschichte jetzt ganz kurz und habe mich einfach super wohl gefühlt. Und ab da habe ich erst queere Menschen gesehen und die gab es vorher in meinem Leben nicht. Und selbst dann war ich eben sofort schon in dieser Bubble und habe die Menschen gesehen, aber um mich herum eben immer noch nicht. Und ich frage mich manchmal, ob wenn es dort schon, so wie heute, Social Media und 1000 Formate geben würde und man genauso die Möglichkeit hat, so viel über Menschen zu sehen und zu lesen, wie man es jetzt kann, ob ich dann nicht schon viel früher gesehen hätte, dass es diese ganze tolle Welt gibt und dass mir da vielleicht andere Situationen klarer geworden wären oder ich Dinge anders gemacht hätte, wenn das so sichtbar gewesen wäre. Und ich finde es verrückt, dass jetzt es sind nicht ganz 20 Jahre später, das, was wir so beobachten, wie sichtbar wir sind und was wir so vor allen Dingen auch für die Sichtbarkeit machen und was uns auch alltäglich immer auffällt, dass wir ja denken, okay, ist doch super sichtbar und wir verstehen gar nicht, was jetzt noch das Problem ist.
Ja.
Und ja, aber trotzdem auch spüren, dass es eben leider gar nicht so ist, wie wir das denken.
Ja, glaube ich auch. Also es resoniert sehr mit mir, weil ich habe auch überlegt, viele Menschen begegnen mir, die cis-hetero sind, die dazu vielleicht auch noch weiß sind und einfach einen Jackpot in dieser Welt sozusagen gelandet haben, keine marginalisierten Gruppe angehören, die dann einfach sagen, ja, ist ja doch omnipräsent. Ihr habt ja im Juni jetzt diesen Pride und jetzt muss der schon wieder sitzen. Also ich habe ja nichts dagegen, dass ihr sozusagen, nee, dass ihr es ja nicht sind, ist ja okay. Aber was ihr doch zu Hause macht, ist zu Hause, ich habe es doch jetzt akzeptiert, es ist doch total in Ordnung, aber irgendwie wird es mir gerade überall reingedrückt. Und jetzt muss ich noch anfangen zu gendern und jetzt muss ich noch das machen und jetzt darf ich nicht mehr Z-Soße sagen und alles Mögliche. Und was soll denn diese ganze Scheiße? Also langsam ist es mal genug, wir haben es jetzt geschnallt. Und dann denke ich immer so, gerade weil du das sagst und weil es für dich noch so etwas Besonderes ist, da muss es noch sichtbar gemacht werden, weil sonst wäre es gar kein Problem, weil dann wäre es für dich die Normalität.
Ja.
Und dann, ja, habe ich manchmal ausgefühlt, wie du sagst, in der queeren Bubble hier in Berlin. Und na klar, die Menschen, die uns umgeben und die Räume, denen wir uns begegnen, die sind halt sehr queer-friendly. Und manchmal denke ich dann auch so, ja, eigentlich ist ja eigentlich ganz cool. Und eigentlich bin ich ja sichtbar und ich habe da kein Problem damit. Und dann wird mir bewusst, wenn ich dann manchmal diese Räume verlasse, zu merken, wie wenig sichtbar es eigentlich ist. Und die Menschen, denen unterstelle ich nichts, die meinen das nicht böse, aber die haben keinen Bezug dazu.
Hm. Ja. Absolut. Also und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ne? Eine Sichtbarkeit, also erstmal erkennst du ja an so einer Aussagen schon, vor irgendwas haben die Angst oder irgendwas lässt die unsicher fühlen. Ja. Und die denken, sie müssen jetzt irgendwas verändern in ihrem Leben, nur weil marginalisierte Gruppen sichtbarer sind. Aber keine marginalisierte Gruppe verfolgt das Ziel, dass Menschen sich jetzt, also dass die jetzt was ändern müssen. Die sollen akzeptieren und die sollen respektieren. Also ich finde, respektieren ist immer noch so das Allerwichtigste. Und es geht eben nicht darum, dass diese Person sagt, ja, ich habe euch ja akzeptiert und jetzt ist aber auch mal gut, jetzt seid mal bitte wieder ruhig und nicht mehr sichtbar. Diese Person hat da ja also offensichtlich irgendwie Angst, dass mit der Sichtbarkeit von anderen Gruppen dieser Person irgendwas weggenommen wird. Also anders kann ich das immer gar nicht so verstehen. Ich verstehe immer gar nicht, warum dann so immer diese Aussage kommt, ja, ich akzeptiere es doch, aber ist mir doch egal, müsst ihr doch nicht zeigen. Ja, aber alle anderen Menschen, die marginalisierte Gruppen angehören, die sehen ja auch die ganze Zeit dich und die sagen auch nicht zu dir, ja, hier ist doch jetzt gut, zeig mal jetzt nicht, dass du hetero bist, zeig mal jetzt nicht, dass Heterosexualität die Normalität ist, weil für mich, also mich betrifft das nicht und deswegen ist ja gut, dass du das machst, aber mach's bitte zu Hause. Das sagt halt diesen Menschen ja auch niemand.
Nee.
So, und das ist auch nicht das Ziel von marginalisierten Gruppen, dass irgendwer, der dazu nicht gehört, jetzt irgendwie dieser Gruppe angehören soll, sondern es geht halt darum, respektiert zu werden und sichtbar zu werden, vor allen Dingen für die Leute, für die das eben keine Normalität darstellt. Ja. Und wie werden die marginalisierten Gruppen fühlen sich sicherer oder sind sicherer in ihrem Leben? Und damit meine ich auch eben körperlich sicherer und in der Gesellschaft sicherer und in der Medizin sicherer und in allem sicherer, wenn die Sichtbarkeit da ist und wenn es alles, also es ist ja normal, wir sprechen immer davon, dass es normalisiert werden soll, es ist ja normal, aber dass diese Normalität auch durch die Sichtbarkeit abgedeckt wird.
Hm. Ja, ich hast ja vorhin so ein bisschen angesprochen, jetzt habe ich so überlegt, so in der queeren Bubble, da ist es ja auch so unterschiedlich, wer ist sichtbar und wer ist nicht sichtbar.
Ja.
Und im Moment muss man einfach so sagen, der weiße, schwule Mann ist omnipräsent.
Absolut.
Und das wird mir immer wieder bewusst und erschreckt mich immer wieder und ich setze mich da auch mit auseinander. Und was würdest du sagen, also ich sage, da sind wir auf dem Gleichen, wer ist die nächste Gruppe, die präsent ist?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Frage schon mal gestellt.
Ja.
Ich glaube, weil gerade so, also ich sag mal, Pornos, die von Menschen konsumiert werden, haben einfach so einen großen Impact neben Social Media, dass ich glaube, dass zumindest aus diesem Bezug heraus, und das ja auch schon viel, viel länger, Lesben so grundsätzlich auch eine gewisse Sichtbarkeit haben. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass das nicht die Sichtbarkeit ist, die wir
nicht,
die wir
was
brauchen.
Die schwulen Menschen haben,
genau.
Die schwulen Männer.
Und deswegen würde ich sagen, dadurch einfach zahlenmäßig wahrscheinlich Lesben, aber durch einen falschen Weg, also oder durch ein heteronormatives Porno, heteronormativen Pornokonsum, dass das vielleicht so ist, dass die eben zahlenmäßig durch für uns nicht so toll Weg, ne? Und da spreche ich jetzt wirklich von so für Heteros, von Heteros produzierten Pornos und nicht queere sensible Pornos und alternative Pornos, dass das schon so ist, aber in der Gesellschaft, wo ja eben ich sag mal, wir sind ja ungefähr das gleiche Alter, wo eher nie so offen drüber gesprochen wurde und vielleicht auch immer noch nicht wird, ist es natürlich so, dass da dann keiner drüber redet und dann nicht sagt, ja, kenne ich hier Lesben hier, okay, aus meinem Porno. Und dass das vielleicht eben doch nicht die nächste Gruppe ist. Ich glaube einfach, dass nach den schwulen weißen Männern, Cis-Männern, dass da erstmal eine ganze Weile nichts
kommt.
Jetzt kommt,
glaube ich, auch. Und selbst dort als schwuler weißer Cis-Mann, du bist ja schwul, Checkpot ist ja dann noch, wenn du trainiert bist,
wenn du
sehr
so hetero-passing
bist, wenn du so, oh, ich hab die Muskeln, ich gehe ins Fitnessstudio und so. Und dann gibt es wieder die Schwulen, die ja, vielleicht sich mehr, ich hasse immer, das ist maskulin, feminin, aber die sich halt anders kleiden, die sich vielleicht schminken, die vielleicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wird dieser Begriff Sissy noch benannt irgendwie so? Das war mal so ein Dings, oh, du bist eine Sissy oder so, ich weiß nicht, ob es im Englisch sprach. Also wenn man dann eher sozusagen die, was als weiblich gelesen wird, diese Attribute sozusagen auslebt, die werden dann auch nochmal marginalisiert, dann Menschen mit Behinderungen selber dann werden auch nicht gesehen. Im Rollstuhl, stell mir vor, in den Räumen selbst, wann sieht man mal irgendwie einen schwulen Mann im Rollstuhl oder jemand, der blind ist oder gehörlos? Und die gibt es ja auch. Also die werden dann auch nochmal runtergemacht. Und
ja, und Schwarze. Und
um ganz anzufangen, ja, BIPOC, ja. Schwarze, ja, Männer mit Trans-Hintergrund. Mhm. Es gab neulich, ich weiß nicht, bei welchem CSD es war, das war mir gar nicht bewusst. Und da, nee, es war, ich weiß nicht, ob es auf dem Dyke-March war oder auf irgendeinem March war es. Und da, das Komitee, das war mit lesbischen Frauen und dann war wirklich die Diskussion, ob Frauen mit Trans-Hintergrund mit marchen dürfen dafür. Und das dürfen die dann nicht. Und da gab es einen riesen Aufstand und zwar eine riesen Streiterei, dass sie gesagt haben, nee, die gehören nicht dazu.
Ach, das ist so dumm.
Und dann dachte ich auch so, innerhalb der Community sind wir ja auch nicht sichtbar. Wann sieht man mal die schwarze Transfrau in den Medien? Meistens ist es der schwule, weiße Mann. Meistens ist es dann entweder sehr heteronormativ gehalten oder ist dann extrem bunt. Aber es gibt ja noch so viele andere Facetten. Wo sind denn die Menschen, die zwischendrin sind? Wo sind die, ja, die lesbischen Frauen? Wo sind die, ja, die Schwarzen, wo sind die Menschen mit Behinderungen? Das ist echt Menschen mit besonderen Kinks oder Fetischen. Vielleicht die noch ein bisschen eher, weil das dann so ein bisschen, oh, guck mal, die springen ja alle auf dem CSD rum und die tragen Hundemasken. Da wird es dann auch nochmal genutzt. Aber ich so dachte, innerhalb der Szene muss man auch nochmal drauf gucken, wie sichtbar sind da Menschen und wie schaffen es wir, die Menschen, die nicht so sichtbar sind, zu unterstützen.
Also, ne, nur damit alle, die uns hören, wir versuchen irgendwie alle Gruppen abzudecken und keinen zu vergessen. Es zählen ja noch viele mehr marginalisierte Gruppen dazu, also weiß ich nicht, sozial schwächere Personen oder eben nicht nur körperlich behindert, sondern eben auch, dass die psychisch krank sind, so, ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele marginalisierte Gruppen und wir versuchen hier so sensibel wie möglich zu sprechen. Und wir meinen eben all die Gruppen, die es auch in der heteronormativen Welt
total, ja,
eben da marginalisiert sind und da keine Sichtbarkeit erhalten.
Ja.
Und so geht das natürlich, wenn sich dann viele Marginalisierungen sozusagen in einer Person gleichzeitig wiederfinden, dann rutscht das auf dieser Pyramide, wo oben der weiße Heterozismus steht, eben weiter nach unten. Und dann verliert es eben an Sichtbarkeit. Und das Unfaire daran finde ich, vor allen Dingen, weil wir gerade über Transpersonen und schwarze Personen reden, dass die sind, die angefangen haben zu kämpfen, die angefangen haben zu versuchen, Safer Spaces zu kreieren, die auf die Straße gegangen sind. So, das sind die, weswegen wir heute auf der Straße stehen und CSDs überhaupt machen können. Und wenn du mir dann erzählst, und ich krieg's ja auch so mit, wir kriegen es ja immer wieder mit, diese Diskussion.
Selbst in Berlin noch. Dürfen
Transmenschen irgendwo für irgendwas mit einstehen und dabei sein? Und dass es da eine Diskussion gibt und dass es da Ausschluss gibt, das, also da.
Oder nicht in queere Spaces kommen, weil sie vielleicht als straight passing gehen und sagen, was willst denn du hier? Und dann solche Sachen man hört oder nicht reinkommen und ich dann mich auch frage, jetzt sind wir schon in einer Gruppe und unterhalb der Gruppe fighten wir uns auch alle noch so an und gerade jetzt, du stehst ja mehr in der Öffentlichkeit, ich rede auch von Flo, der in der Öffentlichkeit steht, wo ich einfach denke, wo die Gruppen innerhalb, was ja Flo auch immer gesagt hat, wo so viel Hass da ist, weil ich vielleicht dem Normativen, das uns irgendwann vorgelebt worden ist, nicht entspreche und das finde ich so schade und mir ist immer bewusst geworden, gerade wenn es um Sichtbarkeit geht, immer wieder drauf gucken in der eigenen Community, wo stehe ich da und was kann ich tun, um vielleicht anderen Gruppen noch sichtbarer zu machen. Mhm. Ja.
Ja, also ne, braucht man nicht überreden, dass es uns auch unangenehm ist, dass in der queeren Bubble, die ja eigentlich, und das ist so meine Vorstellung, das verstehe ich nicht, obwohl ich irgendwie denke, ich bin nicht ganz so doof, aber ich verstehe es einfach nicht, dass die queere Bubble nicht komplett zusammen dafür, für die eigene Sichtbarkeit kämpfen kann, sondern dass da innerhalb dieser Bubble einfach so Fights entstehen. Das kann ich einfach auf gar keiner Silbe verstehen. Eigentlich müssen wir uns nicht nur als queere Bubble, was jetzt Gender und Sexualität angeht, untereinander also miteinander unterstützen und zusammen für Dinge kämpfen, sondern wir müssten noch die anderen marginalisierten Gruppen mit reinholen und gegen Rassismus zusammenkämpfen,
ja,
mit Menschen mit Behinderung zusammen an der, ich sag jetzt mal, Front stehen, das klingt jetzt so politisch aktiviert, aber so soll es auch sein. Und ich verstehe es einfach nicht, wie wir es nicht mal schaffen, in der eigenen, ja, in dem eigentlich zusammenleidenden System uns da zusammenzutun und ja, irgendwie die Diskriminierung zu fighten. Und ja, irgendwie, leider zerreißen wir uns manchmal und dann, weil wir eben eine kleinere Gruppe sind, ist es so, also ich stelle mir dann vor, dass dann so Menschen, die sagen, ja, ist doch gut, ich muss jetzt euch hier nicht mehr sehen, ich weiß jetzt, dass es euch gibt. Und eigentlich ist ja unser Ziel so, nee, eigentlich weißt du noch gar nicht so viel über uns. Und eigentlich geht es auch nur darum, dass wir wollen, dass wir so laut und so sichtbar sind, dass es für alle normal ist und dass es nicht mehr überall Kommentare gibt.
Aber dann machen wir es innerhalb der Community auch, dass wir Menschen nicht sichtbar machen. Und dann habe ich mich so ertappt gefühlt, so ein bisschen, so auch ertappt, weil ich so dachte, ich bin ja auch ein cis-schwuler Mann, so, und na klar, ich habe eine Behinderung, ja, kannst du mir auch einen Topf werfen, aber man sieht es einem nicht an, trotzdem, aber wo ich so denke, ich glaube schon, mich damit auseinanderzusetzen und nochmal besser drauf zu achten und zu gucken, in der Situation, okay, wo gibt es Situationen, wo ich vielleicht unterstützend zur Seite stehen könnte, wo ich einstehen kann, ich glaube, das ist schon der erste Schritt oder der Gedanke mal zu machen, auch selbst wenn ich in einer marginalisierten Gruppe bin, wirklich zu gucken, wo ist da mein Rang und was habe ich aufgrund Hautfarbe, aufgrund Gesundheit, was wir alles schon benannt haben, wo stehe ich da und wie kann ich Raum und Platz geben, um anderen Menschen, die das nicht haben, zu unterstützen.
Und ich glaube, ich will dich nicht unterbrechen, aber was mir so im Kopf dabei kommt, ist, warum das nicht passiert, ist ja eher die Frage. Und ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, meine These, die ich in den Raum stelle, das liegt daran, dass wir uns unserer Privilegien manchmal, dass wir uns die nicht oft genug bewusst machen und dass gerade dieses, warum nicht einer anderen Gruppe die Sichtbarkeit verschaffen oder zusammen für Sichtbarkeit, aber warum das eben innerhalb der Community dann nicht so passt, weil wieder Menschen, vielleicht ist das so ein Ding vom Mensch an sich, denken, sie verlieren jetzt Privilegien, wenn jemand anders sichtbarer ist als sie selbst.
Ja.
Und genau das ist so ein bisschen immer dieses, ich habe das Gefühl, dass so viele Menschen Angst davor haben, dass ihnen was weggenommen wird, wenn eine andere Person Raum bekommt. Und das ist so eine Eigenschaft, oder ich glaube, dass das so das ist, ja, warum soll ich jetzt der Person da irgendwie den Platz überlassen, ich sage das immer so bildlich, wenn ich doch selber aber auch eine Diskriminierung erfahre, warum soll das dann diese andere Person diesen Platz nehmen? Ich möchte doch aber für mich da einstehen. Und häufig, da sind wir wieder bei dieser Diskriminierungspyramide, ist es eben dann so, dass man da auf einer Stufe steht, wo man noch mehr Privilegien vielleicht genießt als die andere diskriminierte Gruppe und dass man eben Angst hat, die vielleicht zu verlieren oder. Und das ist ja auch was Menschliches, weil wenn du schon eine Diskriminierung erfährst, dann hast du Ängste und dann hast du schlimme Erfahrungen gemacht. Und dann ist es natürlich auch, also es ist ja total logisch dann, das ist also auch verständlich. Und diese Brücke irgendwie hinzukriegen zwischen, dir wird nichts weggenommen und es kriegen Menschen trotzdem mit, dass du diskriminiert bist, aber du hast trotzdem eben Privilegien und die musst du checken und die musst du hinterfragen und du musst anderen Leuten zuhören, die weniger Privilegien haben als du, aufgrund von Sexualität, Gender, Hautfarbe, Religion etc.
Jetzt hat was ganz Spannendes, unser Podcast-Kollege Riccardo Simonetti hat jetzt auch einen Podcast, hat da was gesagt. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Riccardo, an dich. Du bist ja ein treuer Supporter unseres Podcasts, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Hat dazu gesagt, ihm wird ganz oft angekreidet, warum er manche Kooperationen eingeht und warum er es macht. Und obwohl diejenigen halt, warum man nicht einfach sagt, nee, er macht's nicht. Und hat er jetzt in einem langen Interview, hat er gesagt, noch nicht ein Interview, ich glaube, war eine Facebook, ich weiß nicht, ob du ihm auch folgst, Facebook, Insta-Story. Und hat er gesagt, naja, aber wenn ich da nicht sitze, gibt's gar keine Repräsentation. Und wollt ihr lieber, dass da niemand sitzt oder jemand, der da sitzt und dem das bewusst ist und das dann macht? Und da denke ich auch immer so, das ist schon so ein zweischneidiges Schwert. So einerseits, na klar, würde da jemand sitzen, einen anderen Raum, aber vielleicht hat die Person nicht die FollowerInnen oder irgendetwas anderes. Ich weiß nicht, nach was die aussuchen. Und dann ist es so, okay, sitze ich jetzt erstmal auf diesem Platz, bis da jemand kommt, oder da sitzt eine andere Person, damit gar nichts zu tun hat. Und er hat gesagt, er hat für sich entschieden, sich eher auf den Platz zu setzen und es bewusst zu machen und trotzdem noch einzustehen und denen bewusst zu machen, dass das eigentlich nicht das ist. Und wo ich auch so dachte, ja, wenn du dann irgendwie da nur Anfeindung hast, wie das machst, machst du es verkehrt, weißt du? So.
Mhm.
Das war so ganz spannend, wo ich so dachte, ja, ich kann es total nachvollziehen, aber wie geht man dann damit um, weißt du?
Ja, also ich war gerade so ein bisschen, ich bin gerade so ein bisschen gestolpert über die Aussage, dann würde da kein anderer
sitzen? Ja, oder da würde jemand anderes sitzen, der vielleicht nicht queer wäre. Da wäre dann eine hetero, cis Frau oder irgendetwas, dann würde der Platz gefüllt werden, so hat es er erklärt. Ich hoffe, ich wiederhole es richtig. Ansonsten, ihr müsst selber nochmal die Story angucken, aber dann würde da vielleicht eine andere Person sitzen, die halt gar nichts repräsentiert von der Community.
Ja. Ja, absolut. Also wenn, ich sag mal, 10 Leute eingeladen werden, davon ist einer ein schwuler Mann und der andere sind Hetero-Männer in Weiß, dann freuen wir uns natürlich alle, wenn wir Repräsentation erfahren. Und dann finde ich das auch richtig, das zu machen. Aber genau das ist, glaube ich, noch so ein langer Prozess, dass Unternehmen, VeranstalterInnen, alle, die Menschen irgendwo auf Plätze setzen, dass für die auch sichtbarer wird, dass es eben noch mehr gibt als den schwulen weißen Mann, der die queere Bubble repräsentiert. Ja. Und mir fehlt das auch. Ich sehe das gerade, wenn so Pride-Planung ist oder wenn queere Partys geplant sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir als lesbische Person fällt es sehr, sehr auf, dass die queere Szene eben immer von schwulen, weißen Männern repräsentiert wird. Und klar freuen wir uns darüber, dass es überhaupt passiert. Manchmal bin ich aber so ein bisschen müde davon, mich darüber zu freuen und dann so nach mir, ja, freu dich doch, dass hier überhaupt eine queere Person sitzt. Weil, das wissen wir, die queere Bubble ist eben so viel mehr. Und wenn es jetzt so um Pride-Planung geht und irgendwelche Unternehmen, was weiß ich, einen Panel-Talk machen wollen oder eine Werbung machen wollen oder wie auch immer, dann klopfen sich alle auf die Schulter, wenn sie jetzt zwei Schwule da einladen.
Ja. Aber die anderen sind nicht repräsentiert. Total, die gehen auch auf ihrem Sicherheitsding. Ja. Wir möchten gerne Sichtbarkeit zeigen, aber nur so, dass es für uns irgendwie reinpasst. So.
Ja, und in der queeren Bubble, wenn du, ich sag's immer wieder und ich beschränke es jetzt nur auf Lesben und Schwule. Und es gibt ja, wie wir wissen, noch viel mehr Gender und Sexualitäten, die noch unterrepräsentierter sind. Und wenn du jetzt also als Lesbe lesbisch feiern gehen möchtest, explizit so lesbisch gibt's jetzt nicht, wie es zum Beispiel Schwulen Bars, Clubs, Events gibt, dann musst du halt mal gucken, ob du eine Party für Frauensternchen findest, die so einmal im Monat stattfindet. Wenn du aber als schwuler Mann feiern gehen möchtest, kannst du 24/7 in Berlin, ich beschränke das jetzt mal auf Berlin, kannst du 24/7 dir wirklich immer so zwischen 3 und 8 Partys raussuchen und da ist dann aber auch volle Hütte. Und irgendwoher muss das ja kommen und da sind wir eben auch wieder bei, der Mann hat in der Gesellschaft eben doch den höheren Stellenwert und alles andere kommt danach und ich denke, dass das auch eine Ursache dafür ist, dass das auch in der Queeren-Szene nicht anders ist, weil auch da wieder die Privilegien, die Männer eben dann genießen, da sind. Und wenn irgendwelche Pride-Events sind, naja, dann kannst du da schwule Männer, die toll gebaut sind und irgendwie weiß sind, kannst du da tanzen lassen, oberkörperfrei, weil da ganz viele Privilegien mitspielen und dann sind wir schwul und dann können wir das zeigen in unserem Unternehmen, dass wir hier das unterstützen. Dann hast du Drag Queens, die da sind, die sind aber auch mostly white und die sind eben bunt und das passt natürlich zu Pride und Sommer und das ist eine, ich möchte das nicht kleinreden, das ist eine super Repräsentation, ne? Aber was kommt dann? Also wo hast du denn mal bei einem Pride-Event gesehen, dass wirklich explizit klar war, hier stehen jetzt 3 super bekannte Lesben gleichzeitig mit schwarzen oder BIPOC-Personen, mit Menschen mit Behinderungen, mit Schwulen, mit mit nicht-binären Menschen, mit Transpersonen gleichberechtigt als gebuchter, ich sag mal, Act. Mhm. Wo stehen die denn Seite an Seite und erfahren Sichtbarkeit? So, das passiert ja einfach nicht.
Ja.
Und ich war neulich in einem, ich rede jetzt nicht in Details, aber ich war neulich in einem Gespräch, wo es darum ging, wie sieht denn so ein perfektes CSD-Event aus? Und da war eben wieder die Sprache von, okay, wir machen Drag, weil das ist laut und bunt und so ist ja die queere Community. Haha, also wir sind auch anders, wir müssen nicht immer laut und bunt sein, wir wollen eigentlich auch mal nicht bunt und laut sein. Und das war dann der einzige Vorschlag als Act oder als so sieht ein CSD-Event aus.
Mhm.
Und das ist so, ich war fast erschrocken von mir selbst, dass mir gar nicht so viel anderes eingefallen ist, weil wir das auch so gewohnt sind, dass das die Repräsentation von queeren Personen ist. Und irgendwie weiß ich nicht. Also wir kämpfen ja da irgendwie alle zusammen oder der Großteil kämpft schon überhaupt, dass wir als queere Bubble sichtbar sind für Menschen, die nicht queer sind. Mhm. Und gleichzeitig kämpfen wir aber in der Bubble gefühlt auch nochmal um
Repräsentation. Ja, und wie du sagtest, schön wäre es ja, wenn wir alle gemeinsam am Strand ziehen.
Ja.
Ich glaube, wir finden da jetzt keine Lösung dazu, aber es ist halt wichtig, das nochmal so bewusst zu machen.
Ja.
So wie es ist. Und ich habe nochmal so geguckt, wo queere Menschen sichtbar gemacht werden oder wo sie sichtbar sind. Und da fand ich es ganz spannend, da gibt es einmal die verschiedenen Identitäten, die verschiedenen queeren Identitäten, die sichtbar zu machen. Und zwar wurden die jahrelang unsichtbar gemacht in Film, TV, wie du schon gesagt hast, in Medien. Und die Rechte und die Bedürfnisse sind halt immer noch nicht gleich von den Queeren. Und deshalb ist da die Sichtbarkeit so wichtig. Öffentliche Medienrepräsentation, warum es da so wichtig ist. Und zwar die Normalisierung und die Akzeptanz. Und ganz besonders, das war mir gar nicht so bewusst, die Anerkennung der Existenz. Dass wenn du in den Medien auch teilweise nicht vertreten bist, dass deine Existenz irgendwie nicht anerkannt wird, obwohl es dich ja irgendwo gibt. Also ich weiß nicht, ob du es so verstehen kannst, vielleicht denke ich auch wieder in 20 Dingen, aber ich dachte so, dieser Satz hat immer mit mir resoniert, wo ich sage, naja, wir brauchen immer irgendeine Repräsentation und eine Sichtbarkeit, damit wir als Existenz anerkannt werden.
Mhm. Ja.
Auch schon irgendwie krass und pervers, oder?
Ja, weil es ist ja auch, es kann ja niemand abstreiten, dass wir existieren.
Ja.
So, es kann niemand abstreiten. Und wenn die Sichtbarkeit fehlt, dann kann ich auch verstehen, dass Leute das abstreiten.
Ja.
Also, weil wer sagt ihnen, also woher soll man denn, woher kriegen wir es denn alle in den Medien?
Mhm.
Kriegen wir das alles mit, auch als wir klein waren? Mhm. Und aus, ne? So, alles, was uns vorgesetzt wird, was wir lernen und so, und wenn es da keine Sichtbarkeit gibt, naja, dann kannst du mir, wenn mir nicht erklärt wird, wie die Erde funktioniert und wie das Sonnensystem funktioniert und so, und mir das niemand gesagt hat und ich die Physik nicht verstanden habe oder da irgendwie keine Sichtbarkeit dafür da war für die Wissenschaft, dann gehe ich durch die Gegend und sage, na, alles klar, ist eine flache Scheibe, genauso wie du es sagst.
Ist
und
ja so auch flach.
Ist, ja,
ist ja wirklich flach.
Ja.
Und da gibt es ja die, wie heißen die, Aliens? Die Angela Merkel war doch auch so eine, die trägt nur eine Maske. Das sind die Froschtiere oder irgendetwas.
Okay. Das ist ja eher so. Echsen.
Genau, deshalb, weißt du, es wird nicht sichtbar gemacht und deshalb sind die ja, weißt du, die Echsenmenschen oder so. Deshalb akzeptiere ich es nicht, aber eigentlich sind die ja da.
Es ist so dieses, genau, und das ist halt das Ding, ne? Also ich kann das natürlich kind of nachvollziehen und deswegen ist eben Sichtbarkeit das A und O. Und wenn wir nicht weiterhin penetrant nerven, in Anführungsstrichen, und einfach dazu beitragen, dass wir so lange nerven, bis die Leute einfach denken, dann gibt es die vielleicht doch und dann akzeptiere ich das nicht nur, sondern dann denke ich so, alles klar, die sind existent und wenn man dann noch klar machen kann, okay, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal, dass es nicht mal die gleichen Rechte gibt, dann ist vielleicht,
Das wäre der nächste Punkt, den du schon angesprochen hast, Rechte und Gleichstellung. Durch Sichtbarkeit erreicht man politische Veränderungen, Diskriminierungen abzubauen und dass eine Gleichstellung eintritt. Deshalb braucht man Sichtbarkeit. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den du vorher gesagt hattest, und zwar hast du das mal so angesprochen im Gespräch, und da geht es um Sichtbarkeit, um Sicherheit und Privatsphäre zu schaffen. Du hast gesagt, wenn man sichtbar ist, vorhin so ein Satz, dann ist es auch irgendwie eine Sicherheit irgendwie gewährleistet. Aber da war ganz spannend, was eigentlich stimmt. Sichtbarkeit heißt nicht gleich eine Sicherheit, weil aufgrund Sicherheitsgründen werden viele gar nicht sichtbar.
Ja. Ja, voll.
Du bist ungeoutet, du willst dich nicht angreifbar machen. Ja. Da dachte ich so vorhin in einem Satz, das war mir auch nicht so bewusst, okay, wir sind ja sichtbar, wir sind super angreifbar. Mm, sollte nochmal irgendwann ein Pink Triangle kommen, wir sind die Ersten, die hier das Pink Triangle tragen müssen.
Also dann…
Dann ist wirklich vorbei. Also wer weiß, was passiert. Also in Amerika Dragbands und keine Ahnung, was da passiert und no say gay anymore in Florida und alles ja totgeschwiegen, es darf ja nicht mehr stattfinden im öffentlichen Raum.
Ja, und das Transbehandlung von Minderjährigen nicht.
Ja, also ganz, 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 ganz viele Sachen, die da ja passieren, ganz schlimm. Aber wo ich so dachte, ja, Sichtbarkeit verschafft zum einerseits Sicherheit, weil ich bin ja dann sichtbar in einem CSD und ich bin laut und mehr Leute kennen es und dann, weißt du, schafft es ja irgendwie eine Sicherheit. Aber andererseits, aber Sichtbarkeit schafft auch, nicht sicher zu sein.
Voll, deswegen habe ich auch anfänglich das erste englische Zitat, da war ja, dass Sichtbarkeit das Gegenteil oder Angst quasi verhindert. Und das ist es ja auf jeden Fall nicht, weil das, was wir jetzt vor allen Dingen in den Medien mitbekommen, ist zwar also wir jetzt als Kirimenschen, aber auch andere Personen, ja, alles klar, die sind da, aber irgendwie kriegen wir gerade mit, dass die ja, dass das ja Menschen sind, die gar nicht so geil behandelt werden und die gar nicht so geile Rechte haben und die eher gefährlich leben. Also ist die Sichtbarkeit zwar da, aber irgendwie führt es dazu, dass Leute, die vielleicht auch queer sind, einfach sehen, okay, alles klar, die sind da, ich sehe die, aber ich sehe gerade, die haben es richtig schwer, na, dann werde ich mich ja nicht outen.
Ja.
So. Und für mich war aber so, also in meinem Kopf ist Sichtbarkeit eben, sollte grundsätzlich dazu führen und ist deswegen auch immer noch wichtig, warum ich denke, dass das zu Sicherheit führt, ist das, und da denke ich immer voll oft an junge Menschen, an junge Personen, die so grundsätzlich, weiß ich nicht, in der Pubertät sind oder noch jünger oder aber meistens so ja in der Pubertät sich ganz viel kennenlernen und hinterfragen. Und ich zum Beispiel ja, wie ich gesagt habe, überhaupt gar keine queeren Menschen kannte und deswegen das ja überhaupt nicht hinterfragt habe und überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass es vielleicht einen Grund haben könnte, warum ich mit 16 nüchtern einfach Frauen küssen wollte. So. Und vielleicht schafft dann Sichtbarkeit Sicherheit, wenn Leute jetzt in den Medien, also junge Menschen jetzt in den Medien sehen, okay, es gibt Lesben, es gibt Transpersonen, es gibt nicht-binäre Personen, es gibt alles außerhalb der Binarität. Es gibt so viele verschiedene Sexualitäten und dann schafft es vielleicht so ein ganz kleines bisschen Sicherheit im Sinne von, boah, es gibt es, ich sehe das und ich habe irgendwie die Freiheit zu gucken, was bin ich in diesem Spektrum, was bin ich in diesen Identitäten. Und ich glaube, alleine zu wissen, dass es das gibt, gibt einem so ein bisschen die Sicherheit oder Freiheit, ja, sich so zu finden und, und irgendwie rauszufinden, wer man ist.
Ja.
Und das ist das, was Sichtbarkeit, oder wo ich denke, dass das vielleicht so ein bisschen, zumindest Sicherheit mit sich selbst, vielleicht nicht immer Sicherheit in der Gesellschaft, aber Sicherheit mit sich selbst als Person.
Auf jeden Fall. Ja, mir war spannend, weil ich hatte diese Sichtweise total vergessen und heute nochmal beim Nachlesen und ich habe mir auch unglaublich viele Studien angeguckt, wo einfach Studien dann sagen, einerseits gibt es das eine große Thema, es ist eine Sicherheit da, aber andererseits gibt es auch das, dass eine Herausforderung sein kann, wenn ich sichtbar dann bin, weil man dann vielleicht einfach diskriminiert, stigmatisiert oder Gewalt erfährt. Und die Quintessenz von diesen ganzen Studien, die ich gelesen habe, das war immer, es ist wichtig, dass die individuellen Bedürfnisse und Erfahrungen berücksichtigt werden und sichergestellt wird, dass Sichtbarkeit auf eine respektvolle und unterstützende Weise geschieht. Und das war immer so das Wichtigste, weil letztendlich hat überall in den ganzen Studien, ich habe mir eine Studie angelegt zur Medienrepräsentation und öffentlicher Meinung, Sichtbarkeit hat queeren Menschen geholfen und eine höhere Akzeptanz geführt und positive Einstellung hat gefördert und. Selbstakzeptanz und Wohlbefinden, was du gesagt hast, viele Menschen hat es geholfen, sich selber zu akzeptieren, dazustehen. Es gibt die Suizidrate, ist zwar immer noch hoch, lässt aber auch nach. Es gab politische Veränderungen dadurch, hat sich auch gemerkt, dass Sichtbarkeit ganz viel gemacht hat. Und letztendlich, trotzdem diesen ganzen positiven Studien mit Outcome, haben sie halt einfach gesagt, okay, es gibt aber, wir dürfen auch trotzdem den ganzen positiven Outcome, dürfen wir das andere nicht vergessen. Und deshalb ist es halt wichtig, dass jeder respektvoll mit sich selber umgeht und sichergestellt wird, dass es einfach die Sichtbarkeit in eher einer unterstützenden Weise geschieht, als so hier, Knall in mein Face. Und das habe ich nochmal so für mich mitgenommen und dachte so, oh, ist eigentlich total empowernd. So.
Voll.
Ja.
Und ich glaube, dass dass der den Unterschied hier auch wieder Privilegien machen. Als du das gerade gesagt hast mit, wir sind ja so in der Öffentlichkeit und eigentlich super angreifbar, dachte ich mir so, ja, sind wir, aber spüren wir das denn gerade? Also außer, dass halt so Hate-Kommentare mal kommen so, aber fühle ich mich wirklich körperlich und gesellschaftlich gerade hier in Berlin, in meiner privilegierten Wohnung, mit meinem privilegierten Job, mit meinem Weißsein, mit meinem Heteropassing, fühle ich mich wirklich so unsicher wie andere queere Menschen. Und das ist nicht so. Und das ist so, weil ich fucking viele Privilegien habe. Und deswegen ist es so, dass die Sichtbarkeit für mich gerade nicht so eine große Gefahr darstellt. Würde ich aber in einem anderen Land leben, würde ich eine andere Hautfarbe haben, würde ich sozial anders gestellt werden, na, da würde das nämlich ganz anders aussehen. Und deswegen haben wir das Glück, dass unsere Sichtbarkeit keine Gefahr bedeutet oder weniger Gefahr bedeutet, also trotzdem Gefahr bedeutet auf jeden Fall. Genau, also für uns ist das eben weniger Unsicherheit als für Menschen, die eben diese Privilegien alle nicht besitzen. Und was heißt das? Das heißt, dass wir, obwohl, dir geht das bestimmt manchmal auch so, mir geht es sehr häufig so, manchmal denke ich so, ich kann nicht mehr, ich verstehe nicht, warum die Welt nicht komplett respektvoll und unterstützend mit uns agiert. Und ich weiß nicht, ob ich nicht einfach komplett gegen den Strom kämpfe und am Ende nichts dabei rauskommt und eher so am Aufgeben bin und müde davon bin. Und genau das, dass wir aber diese Privilegien haben, mit unserer Sichtbarkeit eben nicht so großen Gefahren ausgesetzt zu sein, sollte man sich vielleicht, oder sollte ich mir, man soll nicht immer Mann sagen, ich soll ja über mich reden, sollte ich mir noch viel häufiger doch wieder in den Kopf zurückrufen, weil mit meinen Privilegien ist es eben noch einfacher, für Sichtbarkeit was zu tun, an vorderster Front mitzukämpfen, auch wenn man müde ist, dann kann man sich auch Pausen gönnen, das möchte ich gar nicht sagen, ne? Man soll ja nicht über seine Grenzen hinaus aktiv sein, aber es ist eben doch so, dass mit diesen Privilegien auch die Chance mitkommt, ein großer Teil des Motors sein, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
Total. Das sind weise Worte, wirklich. Wow.
Wir hören auch nicht auf. Und alle, die zuhören, wir hören nicht auf.
Nee, wir hören nicht auf.
Niemals aufhören.
Nee, ich glaube, es ist ein super spannendes Thema und da einfach nochmal reinzugehen. Und da es ja um Sichtbarkeit geht, ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel gequatscht und ich glaube, die Menschen konnten auch richtig viel mitnehmen. Mhm. Ich würde aber gerne noch mit einem Gedicht das zu beenden, über Sichtbarkeit. Und zwar ist es ein Gedicht von der Autorin Rupi Kaur. Sagt dir die was?
Ich dachte Kapur, aber
Nee, die heißt Kaur. Und es ist eine kanadische Dichterin. Und die steht, ist, soweit ich weiß, auch lesbisch. Und ich dachte, das ist ganz gut für Sichtbarkeit. Und ihre Gedichte haben ganz viel zu tun mit weiblicher Identität, Selbstliebe und soziale Gerechtigkeit. Und sie hat ganz viele Bücher geschrieben. Und irgendwie dachte ich so, ich finde das eigentlich ganz schön. Und deshalb dachte ich, gebe ich jetzt nochmal einer lesbischen Frau aus Kanada nochmal den Raum. Und ich lese einfach mal vor, ja? Ich bin hier mit jeder Faser meines Seins. Ein Lichtstrahl inmitten des Universums, so rein. Ich habe meine Stimme und erhebe mich stolz in dieser Welt voller Farben so laut. Ich habe mich lange Zeit im Schatten verborgen. Meine Wahrheit, meine Träume, sie wurden verschluckt von morgen. Doch jetzt bin ich bereit, mich zu zeigen, meine Flügel auszubreiten und mich im Licht zu wiegen. Sichtbarkeit ist meine Befreiung, ein Akt des Widerstands, eine Manifestation. Ich stehe auf gegen das Schweigen und die Ignoranz. Ich lasse meine Worte fließen wie ein tanzender Tanz. Meine Identität, meine Liebe, mein Sein, sie verdienen es, gesehen zu werden, rein und allein. Ich stehe hier, um zu verkünden, dass ich existiere, dass ich keine Unsichtbarkeit verdiene. Sichtbarkeit ist ein Geschenk, das ich mir mache, eine Blume, die in der Wüste erblüht, ein Aufbruch, eine Sache. Ich schenke mir selbst die Freiheit, mich zu zeigen, meine wahre Pracht zu entfalten und niemals zu vergeigen. In der Sichtbarkeit finde ich meine Kraft, in meinem Licht, das die Dunkelheit schafft. Ich teile meine Geschichte, meine Höhen und Tiefen für all diejenigen, die ebenfalls nach Sichtbarkeit riefen. Lasst uns gemeinsam erstrahlen, Seite an Seite, eine Welt voller Sichtbarkeit, Liebe und Freiheit soweit. Denn in der Sichtbarkeit finden wir Gemeinschaft und Glück. Wir sind nicht allein, wir sind stark, wir sind schick. Ja. Weil das halt übersetzt worden ist, irgendwie ins Englische reimt sich's nicht immer. Die haben es probiert. Aber trotzdem dachte ich so, das fasst so alles irgendwie zusammen, so mit der Blume und ich meine, ja, ich meine, meine Flügel, irgendwie habe ich das so gedacht, Mensch, der gebe ich jetzt mal ein Blatt vor und ich dachte, das könnte ein schönes Ende sein für unsere Folge.
Voll. Darf ich da trotzdem
dran? Trotzdem, du darfst noch was dazu sagen.
Und zwar, da ist mir hängen geblieben, dass sie so sagt, dass sie ihre Stimme jetzt laut ist und dass sie ihre Stimme erhebt. Und wir kommen mal zu dem größten sichtbaren Ding, was unsere Gesellschaft gerade erlebt. Und das sind ja die sozialen Medien. Und dir fällt das sicherlich auch auf, dass man eben einfach immer mehr Hate-Kommentare liest als positive Kommentare. Weil Leute, die was sagen wollen, sagen was, wenn sie wütend sind und wenn sie sauer sind und wenn sie mit irgendwas nicht einverstanden sind. Leute, die einen Post gut finden und auch den Inhalt gut finden, die sind eher nicht so dazu angehalten, dann auch was zu schreiben, was zu kommentieren, sondern vielleicht auf Like zu drücken, aber man findet nicht so viel in den Kommentaren. Und dieses Stimme erheben, um gemeinsam sichtbar zu sein und um positive Sachen auszudrücken, das ist das, was ich mir wünsche, was mehr passiert, weil es gibt immer mehr Hate-Kommentare, weil Leute, die was gut finden, weniger kommentieren. Das ist so. Und vielleicht für alle, die in den sozialen Medien unterwegs sind oder die einen Podcast toll finden oder die irgendwas anderes toll finden, ihr könnt Sichtbarkeit schaffen, indem ihr auch eure Stimme erhebt, und zwar die positiven Stimmen, und weiß ich nicht, den Podcast hier liked oder bei Social Media einen Kommentar hinterlasst oder was weiß ich, wenn Leute in eurer Umgebung irgendwas sagen, dass ihr da daneben steht und sagt, ja, finde ich auch gut. Auch wenn man ist oft so im für sich bestätigen und nicht so laut in dem positiven Kommentaren oder positiven sein. Und das wird noch mehr für Sichtbarkeit sorgen, wenn wir mit Sachen übereinstimmen, die auch sagen. Und das wird noch mehr für Sichtbarkeit sorgen. Und dann irgendwann werden die anderen Stimmen eben weniger und leiser. Also wenn ihr irgendwas toll findet, nehmt euch die Zeit, Leuten das zu sagen, im Social Media das breit zu treten und ja.
Ah, das hast du wunderschöne Schlussworte. Ich kann das jetzt nicht mehr toppen. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, dass du wieder mal zu Besuch warst hier im Podcast, auch in einem anderen Setting, und es hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, es wird noch ganz viele Momente geben, zu dritt oder zu zweit in irgendwelchen Konstellationen, wo wir dich sehen, hören können. Wenn ihr Biene noch nicht kennt, findet ihr in den Shownotes die Social-Media-Kanäle. Du kannst es auch nochmal sagen, wenn du magst.
Es ist so witzig, ich sag's einfach mal, weil mir ist super unangenehm zu sagen, aber Eni van B heiße ich bei Instagram, und Leute, die mich nicht kennen, die wissen natürlich gar nicht, dass das Eni van B heißen soll. Ich erkläre jetzt, warum es so heißt, es ist Biene rückwärts mit einem Van dahinter.
Ja.
Und ich werde aber manchmal angesprochen als Eni oder als, ach, du bist doch hier diese Evin. Ja. Und es ist so süß, weil es ist einfach irgendwann mal, als ich so 2 FollowerInnen hatte, habe ich dann diesen Namen so und dachte so, ach, ich nehme das mal. Da wusste ich ja noch nicht, was auf mich
zukommt. Ich kannte noch deinen anderen Instagram-Account. Du hattest mal einen
zweiten. Ja, ich habe noch Anything But Prenzlberg. Genau. Das ist mein Reise-Insta-Account.
Genau. Den kannte ich auch
genau. Aber ja, also vielen Dank natürlich auch jetzt hier dann für die Sichtbarkeit für mich.
Ja, nein, ist einfach auch schön. Und zusammenkommen und quatschen ist immer gut. Und wie du sagst, Stimmen erheben macht einfach Spaß mit Menschen, die man gerne hat. Und deshalb danke, dass du heute da warst. Ich kann nur sagen, ihr könnt uns auch folgen, @stadtlandschwul. Ihr könnt Kanalverkehr machen, teilen, liken, was immer man machen kann. Und ich kann nur sagen, schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn es heißt
Gag.
Ah, oh, der war böse.
Liebe Grüße. Stadtlandschwul.
Okay, so ist es jetzt schöner. Ciao.
Tschüss.
Stadtland. Der Podcast. Stadtland. Stadtland.